Das ist eh so ein Ding. Irgendwie habe ich das Gefühl, umso stärker und umso besser die deutsche zweite Liga wird, desto weniger gucke ich die ehrlicherweise an.
Hey Felix, hol mal drei Bier.
Vorgeplänkel.
Ah, wir sind ja schon drauf.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum.
Es ist eine Frechheit. Komm da. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Nein.
Es ist die nächste Debatte, Frau.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ja, hallo meine lieben U-Bahn-Schläfer da draußen. Wir sind's wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ihr merkt schon, die Stimme ist heute ein bisschen ungewohnt, weil einer fällt heute aus bei uns. Manu, was ist los?
Ja, ich bin's nicht. Ja, das ist unser Patrizio. Und der Patrick ist heute leider nicht dabei. Was heißt leider? Ich glaube, es ist eine Chance für uns.
Es könnte heute unser Durchbruch sein.
Es ist eine Chance für uns und es ist vor allem eine Chance für die HörerInnen da draußen, endlich mal ohne Äs und So und ohne Monologe durch eine Folge zu kommen.
Ich glaube, wir werden heute mit 20 Minuten durchkommen, glaube ich.
Ja, vor allem mit 25.
Wenn wir den Redeanteil vom Leiber wegrechnen. Der Leiber ist auf jeden Fall... Schätz mal, er ist noch verkatert heute, er ist nämlich am Samstag.
Ist er noch unterwegs eigentlich?
Ich weiß nicht, ob er inzwischen schon heimgekommen ist. Er ist auf jeden Fall am Samstag, hat er mir noch erzählt, in der U-Bahn-Station eingeschlafen, im Hauptbahnhof und also, ist dann in die falsche eingestiegen.
Also wenn ihr da draußen in irgendeinem Klinikum hier in München arbeitet und da ist ein verwirrter Mann mit einem Schnauzer und einem Ranzen und der seinen Namen nicht mehr kennt, es könnte vielleicht der Patrick sein, also meldet euch bitte, gell, bei Vorgeplänkel.
Oder er arbeitet beim MVG und da sitzt so ein verwirrter Mann in der U-Bahn und fährt immer von einer Station zur anderen hin und her.
Lost in Translation MVG-Edition quasi.
Abzugeben bei Vorgeplänkel. Ja, ich sage auch noch herzlich Hallo an alle Leute, die vielleicht heute zufällig bei uns reingefallen sind, weil die Fußball.de-App abgestürzt ist. Hast du es gelesen?
Nee.
Es gibt doch diese Fußball.de-App vom DFB und das ist ja so die App für Amateurfußball.
Absolut. So. Da habe ich früher ehrlicherweise auch immer unseren Tabellenstand gecheckt, habe auch die Kreislinien im Umkreis gecheckt so.
Also ich
wusste aber auch nicht, wusste auch nicht mal, dass sie überhaupt eine App an den Start bringen. Also versucht haben anstatt.
Also es gab wohl schon eine App und die wird ja, glaube ich, betrieben vom DFB oder irgendeiner Tochtergesellschaft vom DFB. Und so wie ich das verstanden habe, ist es halt wirklich, du kannst heute keinen Amateurfußball mehr machen, ohne Fußball.de zu nutzen. Und jetzt haben die ein Update rausgebracht von der App und jetzt funktioniert wohl gar nichts mehr und die stürzt die ganze Zeit ab und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem für einen Amateurfußball gerade.
Aber können die dann auch, also ich weiß, dass zwischendurch, dass du deine Ergebnisse und alles dort melden musst, so genau. Als Verein, da bist du irgendwie dann verpflichtet. Ich weiß gar nicht, wer das macht, wahrscheinlich die Heimmannschaft oder so. Da musst du ja auch die Torschützen angeben und so weiter. Das heißt, wenn das auch nicht möglich ist, dann ist ja kommendes Wochenende ein Riesenbrachland.
Dann musst du wieder einen Videotext gucken.
Oh, schön.
Ja, schön, Seite 282.
Ich meine, die Jungs, die auf Sportwetten setzen, die freuen sich natürlich irgendwie, oder? Kann man da auch im Live-Ticker so Spiele verfolgen? Nee.
Weiß auch nicht, wie das ist.
Wäre interessant rauszukriegen.
Wäre jetzt gut, wenn wir Ahnung von Fußball hätten, gell?
Ja, verrückt. Könnte aber so sein, ne?
Ja. Was ist sonst passiert, hey, diese Woche? Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer beim HSV.
Ja, das ist auch das einzigste Highlight, glaube ich, oder? So Bundesliga-Spieltag war so wenig Neues.
Erwartungsgemäß. Kane hat mal wieder einen Hattrick geschnürt.
Für das, dass Kane outgecallt wurde während der EM, finde ich, trifft er jetzt ganz schön häufig.
Ja gut, aber ich meine, ich sag mal.
Er wurde ja auch wieder von Didi Hamann jetzt wieder angegriffen, indem er gesagt hat so, hey, der Kane wurde halt auch geholt, um in Spielen wie gegen Aston Villa oder in einem Champions-League-Viertelfinale und so weiter zu treffen und nicht gegen Heidenheim einen Hattrick zu schnüren oder im DFB-Pokal gegen, I don't know, Preußen Münster zu treffen.
Muss ich ihm leider auch ein bisschen zustimmen, ehrlich gesagt, dem Hamann. Auch wenn es normalerweise ja eigentlich ein Ritterschlag ist, wenn du von Didi Hamann kritisiert wirst. Stimmt. Aber in dem Fall.
Ja, ist es so. Also ich finde halt immer, dass man eigentlich dem Kane auch in den Spielen, wo er nicht trifft, relativ wenig mal vorwerfen kann, weil du irgendwie, also ich kann mich an wenig Spiele erinnern, wo er irgendwie komplett abtaucht und er probiert ja dann schon auch, wenn er irgendwie aus dem Spiel rausgenommen wird oder merkt, das Spiel geht an ihm vorbei, probiert er ja schon irgendwie so ein bisschen durch Kampf und durch Körpersprache und so weiter ins Spiel reinzufinden. Man kann ihm gar nicht viel vorwerfen, außer vielleicht, dass er natürlich dann in so einem Spiel wie gegen Aston Villa nicht trifft. Aber ich finde irgendwie so, einem Stürmer vorzuwerfen, dass er nicht trifft, da sind ja viele Komponenten, die man sagen kann, kriegt er die Bälle und so weiter und so fort. Ne?
Also ich finde auch, ich meine, es gibt so Stürmer, wenn die nicht treffen, die siehst du dann halt auch das ganze Spiel nicht oder so.
Richtig.
Und so einer ist er eigentlich nicht. Sondern
eigentlich
wenn
so ein bisschen Lever eigentlich. Lever war doch immer einer, der dann weg war. Oder?
Ja.
In meiner Wahrnehmung so.
Ich finde, Lever hat schon auch relativ gut gegen den Ball gespielt, aber boah, mir fällt jetzt auch gar keiner ein. Zum Beispiel, also von Bayern-Stürmern aus meiner Erinnerung, aber vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht, Roy Mackay, Luca Toni, ja gut, Luca Toni wahrscheinlich auch.
Einfach nur vorne im 16 nur schön aussehen und ab und zu mal die Birne hinhalten.
Nein, aber Roy Mackay war ja also die Sturmkanone überhaupt, aber wenn der einen schlechten Tag hatte, hast du den halt auch gar nicht gesehen. Ich meine, er hieß nicht zu Unrecht Phantom, oder? Hat man nicht Phantom zu ihm gesagt? Mhm. So, und ich finde, da ist Harry Kane schon einer, so auch an einem schlechten Tag, der haut sich schon rein.
Stimmt.
Naja. Aber hey, wir wollten über Baumgartner reden.
Wir wollen über Baumgartner reden.
Wir sind eigentlich ein Zweitliga-Podcast.
Ja, das ist die Frage. Ich hab, als Baumgartner entlassen wurde und dann eben auch diese ganze Diskussion zu Recht, zu Unrecht, ich glaube, 60 oder 70% der Fans waren ja eigentlich dagegen.
Mhm.
Wobei dann wiederum der so die Sport-Schreiberlinge ja dann zu Recht gesagt hatten, so bei Kicker und so weiter. Bei Spiegel war es, glaube ich, auch so, dass er hat natürlich den Fußball gelebt und er ist irgendwie seit Kindertagen HSV-Fan. Aber spielerisch hat er die Mannschaft nicht weiterentwickelt, beziehungsweise man hat spielerisch nicht einmal eine Handschrift gesehen. Er hätte ja eigentlich schon nach letzter Saison entlassen werden sollen, dann wurde aber der damalige Vorstand entlassen.
Mhm.
Und dann wurde ja Stefan Kunz eingesetzt.
Stimmt, ja.
Als Lösung.
Und der war ja wieder sehr gut.
Der war Befürworter, ne? Oder meinte zumindest, man müsse ihm die Chance geben, quasi von Grund auf in der Mannschaft zu arbeiten, um dann eben sein Spiel rauszusehen. Ich muss gestehen, ich habe weder ein HSV-Spiel dieses Jahr gesehen, noch sonst irgendwie ein Zweitligaspiel. Irgendwie geht mein Zweitligakonsum in den letzten Jahren deutlich zurück. Also ich habe von der Zeit, wo ich es krass konsumiert habe.
Und als der VfB Stuttgart in der zweiten Liga war.
Natürlich auch. Nee, aber auch davor, also ehrlicherweise. Da war das immer so Methadon, wenn du quasi irgendwie dann, freitags waren ja schon Spiele und Samstag ein bisschen früher wie Bundesliga. Da war das so ein bisschen so der Aufputscher, so das Koks, bevor dann die Bundesliga losging. Aber umso mehr diese zweite Liga gehypt wurde, desto weniger habe ich Zweitliga-Fußball geschaut.
Voll. Seit gefühlt 10 Jahren sagen wir, dieses Jahr ist die beste zweite Liga aller Zeiten.
Und dieses Jahr ist es, glaube ich, sogar so weit. Ne?
Also ganz ehrlich, wenn man sich's mal anschaut, von den Namen her ist es viel geiler als die Bundesliga. Also
ja,
was jetzt auch nicht schwer ist.
Ich check schon auch die Ergebnisse und ich meine, die Ergebnisse sind ja zum Teil auch echt krass so.
Ja, und was bei mir ja dazu kommt, der SSV Ulm wäre jetzt ja allein für mich auch schon mal so ein Grund reinzuschauen gelegentlich, aber ich mach's auch nicht.
Nee, also keine Ahnung.
Aber woran liegt's?
Das ist eine gute Frage.
Also ich muss bei mir, ein Teil der Begründung ist schon, dass ich insgesamt nicht mehr so viel Fußball schaue wie noch vor ein paar Jahren. So, ich schaue auch nicht mehr jedes Bundesligaspiel an und so.
Ja, also ich glaube, bei mir ist es schon so ein bisschen Sportüberreizung, irgendwie mit Erster Liga, mit Premier League, dann mit NBA. Irgendwie habe ich auch nicht mehr die Zeit, so alles zu verfolgen. Und ich verfolge, also die Ergebnisse und Tabellenstände größtenteils verfolge ich schon. Aber ich schaue mir halt die Spiele nicht mehr an. Ich habe da irgendwie nicht die Zeit für.
Vielleicht sind auch bei dir im Leben so in den letzten 4, 5 Jahren noch 2 andere Sachen so passiert, dazugekommen oder so, die dafür gesorgt haben,
dass
stimmt,
du nicht Stuttgart, mehr so viel Stuttgart in der Champions League.
Und deine Alkoholsucht.
Naja, genau. So.
Wobei, die verträgt sich eigentlich gut mit Fußball schauen.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das eine übrig das andere. Nee, aber zurück zu Baumgart. Also ich kann es nicht einmal wirklich jetzt an seinem Spiel oder an seinem System festmachen. Nichtsdestotrotz fand ich den ja auch immer schon auch bei Köln so, mir hat es einfach auch genervt, dass er so über diese Emotionen kam und sich darüber auch verkauft hat und irgendwie so. War er bei Köln ein guter Trainer oder hat es einfach nur geschafft, die Mannschaft so zu hypen, dass sie aus ihren Möglichkeiten für einen gewissen Zeitraum das Bestmöglichste gemacht hat? So. Also
das finde ich auch krass, weil ich habe mir auch den Gedanken gestellt, so ist er überhaupt ein guter Trainer, Steffen Baumgart? So, also man kennt ihn ja vor allem so als so Typ und als Motivator und so, weißt du mit Schiebermütze und so.
Aber hatte die eigentlich auch noch auf, ja, schon auch, oder?
Ja, hat er jetzt in Hamburg hat er eher so eine Cap aufgehabt, glaube ich, oder? Ich glaube, er hat nicht mehr so den Schiebermützen-Style.
Okay, aber keine so Kapitänsmütze wegen Verbundenheit zum Hafen arbeiten.
Genau. Helmut Schmidt-mäßig so. Nee, ich glaube, also die Fotos, die ich von ihm kenne, da hatte er dann so einen Trainingsanzug und so eine Cap auf, so eine HSV-Cap. Aber Ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel nicht sagen, was, sag ich mal, Steffen Baumgart Fußball ist. Also wie lässt er seine Mannschaften spielen? Hat er so ein, weißt du, so, hat er so ein System, wo du sagst, so spielen ja, Mannschaften ja. von Steffen Baumgart? Sind die offensiv, sind die defensiv? Spielen stimmt, die Pressing, stimmt. spielen die Ballbesitzfußball? So, ich habe keine Ahnung, ehrlich
gesagt. Ich würde es auch nicht. Und trotzdem finde ich ja so, man muss da ja immer so ein bisschen unterscheiden. Ne? Es gibt so diese Trainer, wo du direkt siehst, deren Handschrift siehst und irgendwie dann die auch ein Spiel prägen. Also klar, prominent, einer der prominentesten ist dann wahrscheinlich Guardiola unter anderem so, der aber jetzt gerade auch schon mit der ersten 5 Niederlage in Folgeserie sich konfrontiert sieht. Aber, und ich glaube, und dann gibt es auch diese Art Trainer, die vielleicht gar nicht so übers Spielsystem kommen, aber halt krasse Motivatoren sind. Weißt du, so die einfach, die wissen, wie sie die Mannschaft oder jeden Einzelnen packen müssen, abholen müssen.
Ja, im besten Fall ist er so einer, würde ich sagen. Aber so richtig sicher
bin ich mir da nicht. Also ich habe mir ja mal angeschaut, die HSV-Coaches seit dem Bundesliga-Abstieg 2018. Das waren überraschend viele. Also 2018 sind 6 Jahre, es sind über 10 Trainer gewesen.
Krass. Haben wir jetzt auch nicht mehr alle auf dem Schirm so?
Nee. Also hier, keine Ahnung.
Sag mal, wer ist der Erste?
Der Erste ist Merlin Polzin, aber den können wir, glaube ich, Merlin diesmal, Polzin? Das war ein Spiel, das
ist
war
ein Trainer. Ist es der Jonas bei Die Discounter spielt?
Optisch könnte es sein. Ich meine, prominenteste so ist Hannes Wolf. So, eigentlich, Hannes Wolf, ja, war der doch auch immer so dieser gehypte upcoming Fußballtrainer.
Voll.
Der er nie wurde, so.
So, ja.
Aber der hatte der auf jeden Fall. Der
Begriff des Laptop-Trainers. Ja, genau. So. Ja.
24 Spiele, Punkteschnitt 1,58. Dann Dieter Hecking, 34 Spiele, 1,59 Punkte. Und dann eben schon Steffen Baumgart mit 25 Spielen und einem Punkteschnitt von 1,6 Punkten. Ich weiß nicht, ob er erraten könnt, wer den besten Punkteschnitt beim HSV hatte. Er war Übergangstrainer der Frauennationalmannschaft. Das ich auch schon immer räudig fand, dass ein alter Mann die Frauenmannschaft
hat er
trainiert. Das finde ich einfach so ein bisschen falsch. Das war Horst Rubesch, Legende eigentlich. Okay, aber auch nur bei 3 Spielen und 2 Punkten. Also,
okay, aber ehrlich, so sag mal von denen, die mehr, okay.
Tim Walter war eigentlich der prägendste Trainer so gesehen.
Er ist auch ein guter Trainer.
Er ist aber auch ein Hur. Wub. Weil, kurz zurück, also 88 Spiele. Von Juli 2021 bis 12. Februar 2024 1,84 Punkte. Das ist der beste Trainer des HSV in der zweiten Liga. Erklärt vielleicht auch, warum der HSV bisher noch nicht aufgestiegen ist. Aber ja, ich mag den nicht. Der ist jetzt, glaube ich, auf die Insel, ne?
Irgendwo.
Ich meine, der ist jetzt aber nicht in die Premier League, sondern ich glaube, eine Runde in den Championship ist der, glaube ich, ne?
Ach, krass.
Ja, genau, von Hull City ist er nämlich Trainer, fällt mir
gerade ein. Hull City. Also, aber dann können wir ja schon mal sagen, da ist der Baumgart so Mittelfeld eher so, oder?
Ja, würde ich
so,
auch sagen.
So ziemlich durchschnittlicher HSV. Was ja jetzt auch, also HSV-Trainer, wenn die 10 Trainer in 6 Jahren haben, hatten die jetzt auch keinen, der so durchschlagend Erfolg hatte, sondern das war.
Nee.
Also es ist eh schon so eine Ansammlung der Mittelmäßigkeit und davon ist er auch nochmal mittelmäßig.
Voll. Und dann ist ja der allergrößte Witz und das verstehe ich im deutschen Fußball. Da habe ich leider die anderen Ligen in Europa nicht so auf dem Schirm, ob das da auch so ist. Aber der deutsche Fußball hat ja so dieses Talent. Es gibt immer so einen Pool an Trainern, die man auch gerne Feuerwehrmann nennt. Die ja seit Jahrzehnten recycelt werden. So, Dieter Hecking wurde jetzt erst wieder installiert bei Bochum. Und jetzt, wer ist scheinbar im Gespräch, stand heute Bruno Labbadia beim HSV.
Fände ich aber geil.
Das ist Bruno 3.0. Ich glaube, der war schon 2-mal Trainer bei denen, oder?
Kann schon sein. Fände ich aber trotzdem geil.
Ja, die Spielerfrauen finden es natürlich auch nicht schlecht. Nee, aber das ist auch so ein Phänomen.
Ja.
Da kommen so Typen plötzlich wieder ab und zur Diskussion.
Na, finde ich krass. Wer auch in der Diskussion ist, ist Ruud van Nistelrooy, habe ich gesehen.
Ah, krass.
Das fände ich schon spannend.
Nachdem
er
jetzt bei Man United raus ist quasi.
Genau. Fände ich schon spannend, muss ich sagen.
Ja, aber auch da kann sich der Verein so ein Experiment leisten. Eigentlich gibt es ja, aber natürlich wie seit Jahren, aber eigentlich gibt es ja für den HSV nur ein Ziel, das ist Aufstieg dieses Jahr. Also jetzt denn je.
Aber auf der anderen Seite, ich meine, sie hatten jetzt einmal das komplette Spektrum, was man an Trainern haben kann und keiner hat es geschafft. So.
Stimmt.
Also absteigen wird van Nistelrooy wahrscheinlich auch nicht.
Nö.
Und mehr als nicht aufsteigen kann er auch nicht. Also so richtig viel zu verlieren haben sie wahrscheinlich nicht.
Stimmt. Ja, das ist jetzt eigentlich, jetzt hast du mir eigentlich fast schon die perfekte Vorlage gegeben zum neuen Thema, weil Van Nistelrooy, für was ist der Boy bekannt? Bis auf das sein ovales Gesicht und seinen schönen Mittelscheitel.
Buden.
Buden, genau das. Und es gibt ja so eine Spezies an Spielern, die genau für das zuständig sind. Und das sind die Stürmer. Und ich bin so ein bisschen in so ein Rabbit Hole auch gefallen. Bin auch ganz stolz, dass ich jetzt endlich mal in so ein Rabbit Hole gefallen bin und nicht nur Felix.
Die HörerInnen da draußen, die denken, jetzt haben sie den Leiber überlebt quasi. Heute kein Referat und jetzt hat der Manu eins vorbereitet.
Nein, es aber ist kein Referat. Überraschung. Es ist aber okay. Fast so spannend wie ein Referat oder beziehungsweise so langweilig. Und zwar bin ich über eine Sache gestolpert und da geht es um Torquoten. Also sprich, welcher Spieler hat im Schnitt pro Spiel die höchste Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen? Ich kürze mal ab, wahrscheinlich ist es nicht so schwer zu erraten, wer die beste Torquote ever bisher hat. Also stopp, ich muss dazu sagen, ich habe nur Spieler ab 2000.
Okay.
Ja, also wir haben Pelé und Gerd Müller außen vor, weil sonst, glaube ich, wäre es Gerd Müller gewesen. Aber könntest du oder kannst du erahnen, wer auf Nummer 1 ist?
Also normalerweise würde ich sagen Messi oder Cristiano, aber vielleicht auch Haaland.
Ja, spannend. Haaland ist nämlich in diesem ganzen Vergleich, jetzt hast du direkt am Anfang das Problem aufgedeckt, Haaland ist ehrlicherweise gar nicht mit dabei. Also es ist Messi, was eh schon eine krasse Torquote ist. Der hat quasi in 726 Spielen 630 Treffer.
Krass.
Das heißt, er hat in dieser Fülle an Spielen 0,87 Tore pro Spiel gemacht. Ronaldo ist auf Platz 2. Mit 0,77 Tore schon. Und um die Top 3 fertig zu machen, ist es Robert Lewandowski mit 0,73 Tore pro Spiel.
Okay.
Was ich super interessant fand, so vor allem auch der deutsche Anteil. Welcher deutsche Spieler würde dir so ad hoc in Sinn kommen?
Seit 2000.
Welches ist da in der Torquote, ne? Wir reden über die
Torquote. Nur Torquote. Ich wüsste jetzt gar nicht, wer, also Bierhoff vielleicht, weil Miro Klose zum Beispiel hat nicht so wahnsinnig viel genetzt, Mario Gomez vielleicht.
Ich sag mal so, also der deutsche Top-Torjäger hat wirklich in den Nachkommastellen das Quäntchen oder das Pendel auf seine Seite geholt. Ich glaube, man würde gar nicht drauf kommen, weil wenn ich jetzt den Namen sage, sagst du, ja klar, also der Name sagt jedem was, aber ich glaube, man würde nicht direkt drauf kommen. Und zwar ist es auch ein ehemaliger, unter anderem ein ehemaliger Löwe, ein ehemaliger 60er. Es ist Martin Max.
Ich wollte es gerade sagen,
als du 60er, laufende, ja. Das laufende Nasenpflaster
eigentlich. Ja, krass.
Und zwar
Was hat er für eine Torquote?
Der hat, und das ist halt das ist wiederum, das hing so ein bisschen in dieser Statistik so. Natürlich muss man auch so ein bisschen immer sehen, in wie viel Einsätzen er wie viele Tore geschossen hat. Ne? Wir waren gerade bei Lionel Messi mit über 700 Spiele. Jetzt ist Martin Max halt nur in Anführungszeichen bei 156 Einsätzen und hat 81 Treffer. Hat also eine Torquote von 0,52. Um ganz genau zu sein, hat er ein 0,5192. Und Mario Gomez kommt direkt danach mit nur in Anführungszeichen 0,518.
Okay.
Mario Gomez allerdings in 249 Spielen. Also theoretisch muss man sagen, Entschuldigung, nicht mit 249 Treffern in 480 Spielen.
Okay, also die.
Also ist die Torquote wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum höher anzusiedeln. Aber ich finde es super interessant.
Aber sag mal, wer kommt so nach Lewandowski dann so als nächstes? Lass mich ein paar Namen droppen und du sagst mir, wie richtig oder falsch ich liege.
Okay, ich bin gespannt. Ja, shoot.
Der dicke Ronaldo?
Ja, fair enough, hätte ich auch so weit vorne gesehen. Ist aber ehrlicherweise gar nicht so weit in Anführungszeichen vorne. Ist auf Platz 14. 0,56 Tore.
Ach krass. Also, lass uns kurz zusammenfassen. Er ist nur knapp besser als Martin Max eigentlich.
Richtig.
Okay, dann Van Nistelrooy.
Ja, Platz 10. 0,60 Tore.
Luis Suarez?
Guter Guess, Platz 4.
Ah ja.
0,67. Also auch eigentlich auch eine krasse Statistik mit 411 Einsätzen und 277 Treffer.
Thierry Henry
ist auf jeden Fall auch mit dabei, allerdings auch nicht in den Top 10. Ist nur 13.
Okay.
Mit Luca 5-7.
Zlatan.
Ich sehe schon, du hast schon die guten Guesses. Mhm. Zlatan ist dabei, aber er ist nicht The Godfather, er ist auch nur auf Platz 8. Aber okay. Gott kann ja auch mal einen schlechten Tag haben.
Okay.
Also mit 0,62 Tore.
Was ist so zum Beispiel Aubameyang? Ist der dabei?
Der ist dabei. Ich muss gerade mal schnell in der Liste schauen. Der ist auf Platz 18.
Okay. Mit
0,54 Tore. Ein Spieler, den ich zum Beispiel gar nicht so weit vorne vermutet habe, ist, kennst du noch Falcao? Unter anderem Atletico Madrid,
klar.
AS Monaco und dann, glaube ich, Gala hinten raus, ist mit 0,58 Tore pro Spiel.
Der hat schon aber bei Atletico gut genetzt, schon, für das, dass Atletico ja immer so super defensiv
spielt. Der hat schon gut genetzt und auch ein Spieler, der natürlich irgendwie als Torschütze immer irgendwie präsent war, aber nicht in dem Stile, Edison Cavani. Und das finde ich auch krass, weil...
Der sah scheiße aus, ne, Edison Cavani.
Er hatte aber immer so ein trauriges Kinn.
Ein trauriges Kinn.
Ja, das Kinn, kennst du das nicht, wenn so, manche Menschen haben so Kinns, das einfach, die guckst du an das Kinn und dann wirst du direkt traurig.
Meinst du ein Arschkinn, was so eine Kimme in der Mitte hat?
Der hatte so einen Mix aus Arschkinn und Schumacherkinn.
Okay.
Eigentlich so die,
rausgefahren, aber
so die hässlichste Abart, also das Kinn springt dir quasi ins Gesicht. Ich glaube, deswegen hat er auch lange Haare, er wollte davon ablenken.
Ich glaube, vielleicht habe ich ihn deshalb idealisiert, weil so diese langen Haare und dieses Haarband waren natürlich schon...
Aber er hat natürlich auch die schönen Wangenknochen.
Ja, diese hohen Wangenknochen.
So einen leichten, exotischen Einschnitt. Da spürt man den Amazonas. Ja. Aber der sieht in einem weißen Hemd auch blöd aus.
Der sieht auf richtig Ibiza, scheiße aus, oder?
Ja. Da will, also auf Ibiza mit einem weißen Hemd, da möchte wohl auch eher kein Mädel mit ihm sprechen.
Nee.
Und seine Freunde, die am Tisch sitzen, die kann man sich nicht vorstellen.
Nee. Und die Freundinnen auch, die am Tisch sitzen.
Das sind ziemlich alles Studierte.
Ja. Ich droppe mal noch einen Namen, der mir gerade eingefallen ist. Alexis Sanchez.
Oh, wow.
Ist der da nicht drauf?
Nee.
Okay. Okay, ich droppe mal noch ein paar Namen, die mir einfallen. Lukaku.
Oh ja, definitiv dabei. Allerdings nur auf 36 mit 0,48 Toren.
Okay.
Überraschung, einer meiner Jugendhelden. War lange Zeit, witzigerweise, das war so die FIFA 96-Zeit.
Mhm.
Da ist er nämlich gerade von den Blackburn Rovers zu Newcastle gewechselt.
Mhm.
Welches Spiel ist es? Alan Shearer,
den hätte ich aber lustigerweise halt mehr in die 90er verortet.
Alan Shearer war lange Zeit so einer meiner Top-Lieblingsspieler. Ich kann dir gar nicht sagen, warum.
Wahrscheinlich, der Torjubel von ihm ist schon so ehrlich. Und
weil er einfach so, ehrlich. Mhm. Ich glaube, weil er einfach so normal war. Das war für mich so, wahrscheinlich ist James Vardy so dann die Weiterentwicklung von Alan Shearer. Aber so dieses normale, englische, den kannst du dir auch mal abends so vorstellen, wie er so ein Pint einfach
vor Beutz. Also es ist gesehen von Jamie Vardy, der übrigens auch auf der Liste eigentlich sein könnte, theoretisch, weiß ich jetzt nicht.
Der ist, und das ist der Eingang, und der ist auf Platz 50.
Okay. Und wie er, ich glaube, gegen Chelsea haben sie gespielt, im Spielertunnel noch schön eine Dose Red Bull wegzieht, bevor er auf den Platz geht.
Es gibt auch dieses Video, wo so die Spieltagsroutine von ihm, und das ist einfach so, die Spieltagsroutine ist ungefähr so Burger, Pommes und dann 4 Red Bull und dann los zum Treffpunkt. Kann mich so ein bisschen auch einfach an Kreisliga erinnern.
Ja, geil. Wie gut.
Nee, aber ich meine, vielleicht machen wir hier auch Stopp, weil es ist auch echt langweilig, aber es war so krass, weil es war einfach sau interessant.
Einen Namen würde ich noch gern wissen.
Ja, bitte.
Ob er dabei ist oder nicht, weil bei dem bin ich mir nie so sicher, schätzt man ihn, ist er wirklich so ein guter Knipser oder hat man ihn nur so idealisiert? Pippo Inzaghi.
Nee, der war überraschenderweise nicht dabei, was allerdings nicht heißen soll, dass er nicht auch ein hübscher Mann ist. Ne? Soll nicht wegtäuschen, dass er natürlich auch was fürs Auge war.
Warum gibt es eigentlich so bei Transfermarkt.de nicht mal die 50 schönsten Spieler aller Zeiten? Warum immer nur die besten Torjäger?
Müssen wir das mal pitchen, weil ich glaube, da wären wir ganz groß.
Ja.
Ich überlege gerade, war Pippo immer der Hübschere oder sein Bruder?
Ja, gute Frage.
Aber ich schaue gerade hier parallel, also ich meine, Pippo Inzaghi hat angefangen zu netzen bei Atalanta Bergamo. Saison 96, 97, 23 Spiele, 24 Tore. Dann natürlich seine Prime durch die er wahrscheinlich auch erstmal so allen bekannt wurde. 97 bis 2001, Juventus Turin, 120 Spiele, 57 Tore und dann, klar, AC Mailand. Mhm. Wer kennt nicht die Mannschaft mit Paolo Maldini?
Die blauen Augen. Dieser Typ.
Er hat aber auch immer so ein bisschen traurig geschaut. Aber weißt du, so nicht dieses Özil-traurig, so,
ja,
sondern so dieses sexy-traurig. So.
Ich kann dir sagen, was der Unterschied ist. Das Özil-traurig ist so ein beleidigtes Traurig. Aber Paolo Maldini ist nie beleidigt. Er hat so den Weltschmerz so im Gesicht.
Ja, ja. Der kümmert sich auch um die Mitmenschen so. Mhm. Und der Blick sagt auch so ein bisschen so, komm nur her, ich mach dich weg.
Jetzt im Club oder auf dem Platz?
Beides. Okay. Das ist so ein bisschen, kennst du diese Schützenfische, die, wenn sie quasi außerhalb des Wassers eine Fliege sehen, dann schwimmen die so ganz langsam, kommen immer mehr an die Wasseroberfläche und dann spucken sie so einen Wasserstrahl, um diese Fliege abzuschießen, die dann ins Wasser fällt und dann gefressen werden kann. Und so ist irgendwie auch ein bisschen Paolo Maldini. So, der hat die angelockt mit dieser Traurigkeit. So, weißt du, den will man in den Augen nehmen und sagen so, Paolo, Paolo, es ist alles nicht so schlimm.
Ah, okay.
Es gibt auch noch einen Plan B. Ja, einer, der ja auch bei AC Mailand gespielt hat, sogar mit dem hübschen Paolo zusammen und auch ein Name, der zwischenzeitlich fast, der ist eigentlich Programm bei uns, ist Jens Lehmann. Und eigentlich solltest du ja denken, so nach all diesen, wie nennt man das? Sind es Skandale oder ist es bei ihm schon Normalität? So. Aber
du, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, ja. Gell?
Man sollte ja eigentlich meinen, so, dieser Mann ist irgendwie so gecancelt, bis zum geht nicht mehr. Ist er aber scheinbar nicht, weil er hat einen neuen Job. Und zwar soll Jens Lehmann unter anderem das eines der Gesichter der Icon League sein. Die jetzt
Icon League oder Baller League?
Es ist die.
Ich dachte, es wäre die Baller League, aber ich lege mich da jetzt auch nicht fest. Eine von diesen.
Du hast vollkommen recht, es ist die Baller League.
Und siehst du, eine von diesen.
Was Twitch ist der Unterschied eigentlich? Ich check's gar nicht.
Baller League ist. Ist das nicht Toni Kroos? Nee, Toni Kroos ist Icon League.
Ist Icon League.
Was ist. Baller League ist, glaube ich, Mats Hummels und.
Keine
Ahnung. Paar Leute. Keine Ahnung.
Felix auch Lobrecht, so ein Ding, wo ich noch nie eingetaucht bin. Auf jeden Fall, die expandieren und wollen nächstes Jahr in Großbritannien und in den USA aufdribbeln. Und jetzt werden hier die neuen Ambassadors oder Markenbotschafter genannt. Ich meine, da ist unter anderem Gary Lineker dabei, also für England natürlich. Gary Lineker, John Terry, Luis Figo auch.
Und das sind dann die Dudes, so wie in Deutschland Felix Lobrecht und was weiß ich, genau. Die quasi ihre Teams dort
und am Start. Und es ist quasi auch Jens Lehmann. Und okay, die soll dort quasi eine Art Teammanager abbilden.
That's crazy. Aber ist es so, weil Stichwort crazy, Jens Lehmann hat ja in England den Spitznamen Crazy Jens, soweit ich weiß.
Ach, wirklich?
Ich glaube schon.
Ach, wirklich?
Ich glaube schon.
Aber weil er damals schon Eskapaden hatte bei London, also bei Arsenal, oder was?
Weil er halt auch auf dem Platz immer so crazy war und durchgedreht ist und so. Also ich glaube, so dieses Image, dass er so verrückt ist und
ja, er hat das schon damals, also wo ich das erste Mal drüber gestolpert bin, dass er nicht alle Latten im Schrank hat, war ja einfach, als er beim VfB immer noch am Starnberger See gewohnt hat.
Mhm, und mit dem Hubschrauber.
Und einfach mit dem Hubschrauber jeden Tag zum Training geflogen ist. Jeden fucking Tag. Das kannst du eigentlich heutzutage, wo ja anscheinend die Welt wärmer wird.
Wenn man den da oben glauben schenken
kann. Glauben schenken kann, diese Wogenbubble. Aber das kannst du ja auch keinem mehr erzählen, so.
Das ist crazy. Und die Geschichte, wo er an die Bande gepinkelt hat, war das auch in seiner Stuttgarter Zeit oder war das noch anders?
Kenne ich gar nicht mehr.
Wo er während dem Spiel hinter die Bande gesprungen ist und gepinkelt hat. Da hat er sich so hinter die Bande gekniet, so seine Short ein bisschen hochgezogen, quasi am Bein von seiner Short abgeseilt. Schlau. Und dann?
Wollen wir das mal dem Leiber pitchen, weil so oft, wie der auf Toilette geht, wäre das vielleicht im Club oder in der Bar so neuer Move.
Schön ein Knie am Boden, eins aufgestellt. So in dieser Mannschaftsfotoposition.
Ja, fuck, das könnte schon, ich weiß, könnte beim VfB gewesen sein.
Dann die geklaute Brille, war das beim VfB? Wo er dem Journalist, der ihn irgendeine Frage stellen wollte, nach dem Spiel die Brille geklaut hat.
Krass, dass es dir alles einfällt.
Ja.
Aber jetzt musst du erzählen, mir ist Jens Lehmann wirklich eigentlich größtenteils immer noch als Schönling irgendwie aufgefallen. Also ich hab ein Auge für schöne Männer, muss man dazu sagen. falls man es noch nicht gemerkt hat. Und der ist mir aber noch nie so als Skandal-Albert irgendwie so aufgefallen.
Er ist total loco, schon als Spieler.
Krass. Ich habe jetzt auch gesehen, dass der, auf Instagram gesehen, dass der quasi bei uns hier in München bei so einem Outdoor-Gym-Fitness-Programm mitmacht. War ich kurz am Überlegen, ob ich nicht da mich auch mal einloggen soll, um einfach mal so seinen Duft zu riechen, weißt du, so einzuatmen. Vielleicht riecht er ja schon morgens um 6 nach Schnaps. Da hätten wir ein neues Thema.
Ich wollte jetzt gerade fragen, meinst du Jens Lehmann schweißelt?
Das wäre doch was, weißt du? Meinst du? Ich hatte mal früher, okay, Gott hab ihn selig, der ist leider vor 2 Jahren verstorben, aber mein Torwarttrainer damals, der hat auch.
Wie hieß der?
Das ist eine gute Frage. Mein Gehirn ist leider relativ schlecht. Er ist allerdings deutscher Meister geworden mit dem VfB Stuttgart. War die Nummer 2 hinter Eike Immel. Aber das tut vielleicht auch jetzt nicht zur Sache, weil ich möchte jetzt irgendwie auch keinen Namen, der schon bereits verstorben ist. Der hatte leider auch ein Alkoholproblem. Das hast du halt bei jedem Torwarttraining dann einfach gerochen. So, ne? Weil irgendwann probieren ja dann die Jungs oder Mädels auch, aber probieren es ja dann irgendwie zu übertünchen mit erstens Kaugummis und dann ist es irgendwie so Mundwasser und so weiter. Dann riechen die so penetrant nach dem, so, dass es dir sofort auffällt.
Ja, krass.
Und da wäre ich halt, das würde mich interessieren, ob.
Oh ja.
Ob Jens Lehmann eben auch ein bisschen nach Schnaps riecht. Oder vielleicht ist er auch ganz normal, weißt du, und er ist so wie Moneyboy, der ist so gefangen so in seiner Kunstfigur zwischenzeitlich.
Kann gut sein.
Dass er eigentlich ein netter Typ ist. Und dann plötzlich gehe ich mit dem Essen, weißt du, und gehe dann so zu so VIP-Griechen und werf so weiße Servietten und gehe dann irgendwie noch ins P1 oder so.
Also ich war ja mal in einem Lokal im Glockenbachviertel in München beim Essen und dann saß der Jenser tatsächlich am Nebentisch mit einem anderen Typ und er hatte so.
Nur er und ein Herrengedeck.
Genau. Er und so ein Typ. Er hatte so diese klassischen hellbraunen Red Wing Stiefel an, so einen slimmen, figurbetonten Pulli, was er auch tragen kann. Also wenn es einer tragen kann, dann der Jenser.
Adidas mit einem Sponsor drauf, oder?
Ja, genau. Dekra. Deutsche Vermögensberatung. Nein. Also er sah schon so aus, als würde er so mit beiden Beinen im Leben stehen, sagen wir mal so. Das Haar ist ein bisschen lichter, als man es immer so denkt.
Das ist aber meins auch.
Ja.
Das hat sich auf die Greatness zu schließen.
Da müssen wir jetzt nicht wirklich mit dem Finger auf andere Leute pointen. Er ist
wahrscheinlich leider immer noch fitter wie wir beide zusammen, muss man ja auch sagen.
Was allein schon Grund für dich eigentlich mal wäre, zu diesem Outdoor-Gym zu gehen und mal so einen Vergleich zu machen. Was mich auch interessieren würde, kommt er dann da mit so einem alten Arsenal-Trikot zum Beispiel noch?
Ja, fuck. Ich habe nämlich auf diesem Bild, das war auf einer Insta-Story heute und Insta-Story weiß man ja, wenn man ranzoomt, dann ist es leider relativ schnell verpixelt. Er hatte auf jeden Fall ein Trainingsoberteil an, Adidas, und ich konnte nicht zu 100% sehen, ob es von der deutschen Nati war oder von irgendwas anderes. Aber es war definitiv irgendein vereinszugehöriges Oberteil.
Weißt du, was es war? 2006 Trikot, aber nicht sein eigenes, sondern von Oliver Kahn. So als Trophäe. Weißt du, wie wenn du als Jäger von einem erlegten Tier das Fell aufhebst, so hat er wahrscheinlich ein Oliver Kahn-Trikot als Trophäe im Schrank.
Wie gut wäre das eigentlich?
Kann ich mir wirklich gut vorstellen bei ihm.
Fuck. Ich muss da hingehen.
Ja, das bist du uns schuldig, das bist du unseren HörerInnen schuldig.
Würde ich dann schon als Investigativreporter eigentlich durchgehen?
Also, es kommt drauf an, ob du dann ein Interview mit ihm führst oder dich nur schüchtern an ihn ranschleimst. Aber das Gute ist, bei so Outdoor-Gyms muss man ja meistens so Zweier-Teams machen.
Aber der ist mir zu fit, da komme ich nicht hinterher.
Shit, das ist ja das Problem. Wenn du ihm so den Medizinball zuwerfen musst.
Dann sagen die so, hey, der große Dicke mit dem großen, dünnen, hübschen. Und dann sagt er so, nee, Bro, also ganz ehrlich.
Wer von beiden bist du jetzt?
Ja, eher der Erstere.
Okay.
Nee, aber das war sehr amüsant auf jeden Fall.
Okay, aber nochmal kurz zurück. Er ist jetzt einer von diesen Teammanagern in der Baller League in
UK. Absolut, genau. Also nur ganz kurz, ich wollte noch kurz abschließend USA habe ich ja auch genannt. Da ist es zum Beispiel unter anderem Ronaldinho.
Ach, krass.
Der als kommender Teamkapitän quasi eine Mannschaft anführt.
Aber ganz ehrlich, muss ich auch mal kurz sagen, vor Ronaldinho habe ich jeden Respekt verloren. Seit dieser Bitcoin-Werbegeschichte. Es tut mir so weh, weil er war halt wirklich, finde ich, nicht der beste Fußballer aller Zeiten, aber der geilste Fußballer aller Zeiten.
Ja. Ich finde, ja, natürlich irgendwie, er hält auch für alles so sein Gesicht in die Kamera. Und
man aber das ist auch sehr schön, sein Gesicht, muss man sagen.
Sein Grinsen ist natürlich, das öffnet natürlich Welten. Ne?
Sein Lächeln.
Es ist so, weißt du, mit einem Lächeln kann er einfach die Welt verzaubern. Ja, aber ich finde es immer so witzig, da wird ja auch dann gebucht für irgendwelche Club-Eröffnungen und so weiter. Allerdings muss ich sagen, wenn ich mir den so anschaue und dann vor kurzem das Video gesehen habe von Adriano, ehemaliger Weltklasse-Stürmer von Inter Mailand, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der zwischenzeitlich in den Favelas wohnt.
Ah, doch, wieder, das habe ich gesehen, ja.
Völlig sturzbetrunken.
Ja.
Da muss ich sagen, so, okay, Ronaldinho hat wenigstens noch einen gesunden Einschlag. So.
Ja, ja, ja.
Das hat mich ja richtig traurig gemacht, das zu sehen.
Ich finde es immer so krass, weil so, also, ja, Ronaldinho hat auch viel Scheiße gemacht nach seiner Karriere, absolut, aber er war offensichtlich noch ein bisschen besser beraten als Adriano.
Ja, bei Adriano, das fand ich, ich hab mich dann auch mal da irgendwie reingelesen, der war damals quasi so in der Prime, Inter Mailand, der Go-To-Stürmer Europas, dann nah in der Nationalmannschaft auch genetzt funktioniert. Und dann ist sein Vater verstorben. Und ich meine, natürlich ist es ein tragischer und ein prägender Moment so. Und das hat aber ihm einfach die Karriere gekostet. Ab dem Zeitpunkt ist es bei ihm bergab gegangen. Dann hat er ja irgendwann sogar, er ist ja von Inter gewechselt, ist dann irgendwie Richtung Brasilien, hat dann da irgendwie auch mit der Mafia oder mit der Drogenmafia gebondet. Dann gab es ja diese Fotos mit dieser goldenen Kalaschnikow oder so über den Favela-Dächern von Rio de Janeiro. Und jetzt ist er halt irgendwo mit seinen Jungs in der Straße und ist halt
krass.
Tagsüber voll blau.
Wäre eigentlich was für eine Netflix-Serie irgendwie.
Ja, könnte auch unser Schicksal werden, um ehrlich zu sein.
Ja, nur dass wir nie
weniger Fame halt.
Die Vorgeschichte hatten wie Adriano und die Millionen. Ah, ich wäre gern Adriano.
Ja, jetzt haben wir ja schon was Trauriges hinter uns. Jetzt machen wir was Freudiges, würde ich sagen. Wir beenden die Folge.
Ihr habt's geschafft.
Alle, die ja, für alle, die es bis jetzt durchgehalten haben, so Glückwunsch, ihr kriegt einen Orden. Wenn ihr uns mal seht in München, sagt Bescheid, dass ihr die Folge 98 bis zu Ende geschaut habt, dann gebt euch ein Bier aus. Würde aber sagen, rein vom Gefühl, wir haben wie immer abgeliefert und auch ehrlicherweise auch ein Ticken besser. Also ich habe mich jetzt irgendwie so, jetzt ist der Ballast weg, also Patrick weg und irgendwie, ich fühle mich so befreit. Also,
ja, es ist irgendwie. Es ist so eine Leichtigkeit drin plötzlich, ja. So eine Magie eigentlich zwischen uns.
Auch die Zunge, die,
ja,
das geht von alleine.
Ja, nee. Also Patrick, falls du uns überhaupt hörst, darfst du ruhig öfter wegbleiben.
Ja, fahr du noch 2-3 Runden mit deiner U-Bahn.
Genau. Wir fahren jetzt auch mit der U-Bahn, nämlich in unsere Fußballkneipe, weil jetzt gleich Bayern gegen PSG spielt.
Shoutout ans JA.
Und folgt uns überall, hört uns überall, schaut unsere neuen Instagram-Reels, gebt uns 5 Sterne.
Da sehen wir auch ein bisschen aus wie Paolo Maldini und Luis Figo.
Ja. Aber nach der Karriere.
Ja. Der Gebrauchte.
Ja. Also, tschüssle.
Wir küssen eure Augen.